Was macht man, wenn die Psyche kippt? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, jetzt passiert gerade was in meinem Kopf oder in meinem Körper, was ich nicht mehr so richtig kontrollieren kann. Wenn die Sorgen einfach überhand nehmen. Es gibt so viele Menschen, die gerade große, große Sorgen haben. Wir machen uns, glaube ich, alle ein bisschen Sorgen um unsere Gesellschaft, um unser Zusammenleben, um unsere Zukunft, wie unser Planet aussehen wird, auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Wir haben Sorgen um unsere Eltern, die alt werden, um unsere Kinder, die vielleicht einen schrägen Weg einschlagen. Wir haben Sorgen finanzieller Art. Ganz viele Menschen kommen gerade so hin oder eben auch nicht gut hin mit ihrem Geld. Und irgendwie müssen wir ja damit umgehen. Wir müssen es hinbekommen. Wir wollen ja auch unser Leben genießen. Und das können wir nicht, wenn die Sorgen einfach alles überschatten. Ich habe das auch so erlebt. In meinem Leben gab es immer mal Phasen, wo ich an etwas richtig zu knabbern hatte und auch wirklich Sorgen hatte, auch existenzielle Sorgen hatte. Und da habe ich vor Jahren mal den Tipp bekommen, mich an ihn zu wenden. Dr. Daniel Wagner ist Psychologe, Psychotherapeut hier in Köln. Ein Mann mit 2 Doktortiteln, aber vor allem ein sehr erfahrener Therapeut, ein sehr warmherziger Therapeut. Und was ich so toll fand damals, dass mir es eigentlich geholfen hat, 1-2 Mal bei ihm zu sein. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann damit jetzt gut umgehen. Ich habe so eine neue Herangehensweise und ein Werkzeug an der Hand und konnte mit der Situation gut umgehen und besser umgehen. Das war sehr, sehr hilfreich und hat mir natürlich auch Hoffnung gegeben für alles andere. Und weil nicht jeder das Glück hat, an einen perfekten Therapeuten, eine perfekte Therapeutin zu gelangen oder überhaupt eine Therapiestunde zu bekommen und einfach vielleicht sich doch auch lieber selber helfen möchte, habe ich gedacht, ich lade diesen Mann, der mir geholfen hat, hier in den Podcast ein. Und wenn es bei euch so ist, dass ihr vielleicht auch gerade schwere Gedanken habt, etwas auf der Schulter lastet, was ihr nicht so richtig bewerkstelligt bekommt, dann hilft euch vielleicht dieses Gespräch jetzt ein bisschen besser damit umzugehen. Das würde mich sehr freuen. Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten. Normalerweise sitze ich in deiner Praxis und meistens geht's mir gar nicht so gut. Heute geht's mir sehr gut. Du sitzt bei mir im Wohnzimmer und ich freue mich irre doll, mit dir hier zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Dr. Daniel Wagner, seit 2014, glaube ich, eine eigene Praxis in Köln. Du bist psychologischer Psychotherapeut. Was das genau ist, musst du mir gleich erklären.
Komplizierter Titel, ja.
Und du warst lange Jahre Leiter einer Klinik für Angsterkrankungen.
Ja, Klinik ist zu hoch gegriffen. Das ist eine Spezialambulanz für Menschen mit Angsterkrankungen gewesen an der Kölner Uniklinik.
Das heißt, mit was für Symptomen, in welchem Zustand kamen Menschen zu dir?
Also mit allen Formen von Ängsten. Und häufig ging es auch genau darum, abzuklären, was ist denn das jetzt eigentlich ganz genau? Es gibt ja die sogenannten Angststörungen. Da gibt es ganz unterschiedliche. Also es gibt Menschen, die eine sogenannte spezifische Phobie haben, die also vor einer ganz bestimmten Sache Angst haben, zum Beispiel vor Hunden oder Höhe oder was auch immer. Dann gibt es aber auch sowas wie die generalisierte Angststörung, wo Menschen eigentlich ja ganz, ganz viele Gedankeninhalte, Sorgen machen und eigentlich so alles, womit man sich beschäftigt, Angst macht. Dann gibt es die Panikstörung, also wenn man wirklich so Panikattacken bekommt. Und es gibt noch viel, viel mehr, aber das sind so die gängigsten und ganz bekannten Angststörungen. Und häufig ging es darum, einfach eine Abklärung zu machen, wie können wir den Menschen jetzt weiterhelfen.
Die Realität deines Jobs ist, dass Menschen zu dir kommen, die oftmals in einer totalen Ausnahmesituation sind. Entweder wahnsinnig traurig sind, voller Angst sind oder einfach in ihrem Leben nicht weiter wissen. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man damit umgehen? Ich interessiere mich auch wahnsinnig doll für Menschen und ihre Lebensrealitäten. Aber ich glaube, ich hätte eben genau damit meine Schwierigkeiten. Was ist ein psychologischer Psychotherapeut?
Ja, also das ist wirklich erklärungsbedürftig, weil ich finde, es klingt so kompliziert.
Seltsam irgendwie.
Ja, genau. Also in Deutschland unterscheidet man, und deshalb ist es so verklausuliert, würde ich fast sagen. Es gibt die psychologischen PsychotherapeutInnen. Das sind Menschen, die Psychologie studiert haben und dann eine Weiterbildung zum Psychotherapeuten gemacht haben. Es gibt die ärztlichen PsychotherapeutInnen, die haben Medizin studiert und dann eine Weiterbildung zum Psychotherapeuten gemacht. Und es gibt die Heilpraktiker für Psychotherapie. Also das sind sozusagen die drei Gruppen, die in Deutschland im Gesundheitssystem mit psychisch erkrankten Menschen arbeiten dürfen. Ja, und deshalb sind die so komisch benannt. Und das ändert sich jetzt bald alles auch noch. Also bald gibt es einfach nur die PsychotherapeutInnen, weil das ist jetzt ein eigener Studiengang.
Mhm. Am Ende ist wahrscheinlich das Label noch nicht mal so wichtig, wenn man das Gefühl hat, mir sitzt jemand gegenüber, zu dem ich einen Zugang habe. Dann ist das schon ein großes Glück. Das hatte ich bei dir sofort. Ich habe die Empfehlung bekommen, sprich doch mal mit dem Daniel Wagner und es hat gleich geklickt. Ich hatte auch in der Vergangenheit schon mal Situationen, wo ich dachte, oh, jetzt brauche ich auch mal irgendwie einen Rat, ja, weil ich selber nicht so richtig aus meinem Gedankenkarussell rauskam. Wie ist das, wenn du merkst, das funktioniert aber gar nicht? Hast du auch schon mal gesagt, irgendwie, ich glaube, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen?
Naja, ein Stück weit ist das ja erstmal meine Aufgabe, dass es funktioniert. Also das, was du vorhin gesagt hast, finde ich auch ganz essentiell neben der Qualifikation. Also neben diesem Kompetenzvertrauen finde ich das auch entscheidend, dass auf einer zwischenmenschlichen Ebene irgendwie die Chemie stimmt. Mhm. Und gute PsychotherapeutInnen können das auch beeinflussen. Also dafür Sorge tragen, dass sich KlientInnen wohlfühlen. Und da gibt's wirklich auch Techniken für, mit denen man das macht. Nämlich Gesprächsführungstechniken. Also, dass ich in der Lage bin, zum Beispiel mit einer zugewandten Körperhaltung jemandem gegenüber zu sitzen, dass ich in der Lage bin, in die Augen zu schauen. Das sind so natürlich totale Basics, aber ganz viele nonverbale Signale, die ich gebe, auch in welcher Stimmfarbe spreche ich eigentlich mit dir. Mhm. Und natürlich dann auch, was sage ich? Und was für viele KlientInnen erstmal ganz wichtig ist, ist, dass ein Therapeut oder eine Therapeutin zuhören kann. Und wie realisiert man Zuhören? Häufig sitzen wir einfach so da und sagen so, ja. Aber wenn ich das nur so mache, weiß mein Gegenüber ja gar nicht, ist meine Message angekommen. Mhm. Deshalb das Erste, was PsychotherapeutInnen lernen, ist eigentlich nochmal in eigenen Worten zusammenzufassen, was habe ich gerade gehört. Mhm. Und das wiederum, das wissen wir aus vielen Studien, erzeugt beim Gegenüber das Gefühl, verstanden zu werden. Und das ist super, super wichtig. Jetzt hast du mich gefragt, gibt es denn Fälle, wo das mal nicht gepasst hat oder wo ich vielleicht auch gesagt habe, nee, möchte ich nicht. Also aus zwischenmenschlicher Sicht ehrlich gesagt bisher noch nicht. Es gibt manchmal so Spezialthemen, wo ich das Gefühl habe, oh, das ist jetzt so ein individuelles Thema, wo sich vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin auch aus der Praxis oder wo auch immer im Umfeld, wir haben ein großes Netzwerk, arbeiten mit vielen KollegInnen zusammen, wo sich vielleicht eine Person besonders gut mit auskennt. Und dann empfehle ich das immer gerne.
Auf jeden Fall ging es mir so und ich glaube tatsächlich, dass da auch ein bisschen was von dem vielen Wissen, was du in deinem Studium, was du einfach dir angeeignet hast über deine Berufserfahrung, hat mir enorm geholfen. Und deswegen habe ich mir gewünscht, dass du heute zu mir kommst. Ich werde natürlich nicht darüber sprechen, mit welchen besonderen Sorgen ich zu dir gekommen bin, weil es sehr persönlich ist und weil es ja auch mit Menschen zu tun hat, die selber ihre Privatsphäre haben. Aber es hat mir halt unheimlich geholfen. Und ich glaube zum einen, dass es was ganz Tolles ist, festzustellen, ich habe irgendwie ein Problem. Im besten Fall hat man Freunde und Freundinnen, mit denen man schon mal sprechen kann. Das hilft ja im Leben ganz oft. Aber manchmal hilft es nicht ausreichend. Und dann ist es was ganz Schönes zu wissen, es gibt jemand, dem kann ich den ganzen Scheiß erzählen, der da in meinem Hirn rumwabert. Und der gibt mir einen Gedankenanstoß, der mir hilft. So ging mir das mit dir. Und deswegen würde ich gerne genau das weitergeben, weil nicht jeder hat eben das Glück, dass er A, einen Platz bekommt, jemanden findet, der ihm helfen kann. Ich habe den Eindruck, dass gerade viele Menschen große Sorgen haben, aller möglichen Art. Also gesellschaftliche Sorgen, wie geht es hier bei uns im Land weiter? Finanzielle Sorgen, partnerschaftliche Sorgen, wenn du das Gefühl hast, deine Ehe, deine Partnerschaft geht in die Brüche. Kinder schlagen einen Weg ein, der ungut ist, wo du dir als Eltern super Sorgen machst. Eigene Krankheit, das Älterwerden. Es gibt so viele Dinge, woran man wirklich verzweifeln kann. Und ist es in deiner Wahrnehmung so, dass im Moment mehr Sorgen herrschen als vor 10 Jahren?
Ich kann das mit Sicherheit sagen für die sogenannten Angststörungen, die wir eingangs schon mal kurz erwähnt haben. Da sehen wir eine deutliche Zunahme in den letzten Jahren. Und wir sehen auch insgesamt eine Zunahme von psychischen Erkrankungen. Ich kenne jetzt persönlich gar keine Umfragen darüber, wie viel machen sich die Leute so in ihrem Alltag Sorgen. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das nicht immer gleich ist, ne? Dass das so im Verlauf der Geschichte auch variiert. Ich kann mir aber auch Lebensrealitäten vorstellen. Also ich weiß nicht, ob das sozusagen immer nur ein Kontinuum ist oder immer eine Gerade, wo es immer mehr wird. Ich kann mir vorstellen, vielleicht haben sich im Mittelalter die Leute auch total viel Sorgen gemacht. Was wir aber wohl sagen können, ist, wir haben eine immer komplexere Lebensrealität und wir sind mit immer mehr Informationen auch konfrontiert und auch immer mehr Nachrichten. Und das ist wirklich ein Phänomen der Neuzeit, dass wir quasi mit der ganzen Welt connected sind und einfach mitbekommen, wo passiert gerade was Schlimmes. Und das war früher wahrscheinlich nicht so. Also ich weiß das noch zu Zeiten meiner Großmutter, die hat vielleicht mitbekommen, was so im Nachbarort passiert ist und darüber hinaus aber eigentlich schon nicht mehr viel. Und dann kam irgendwann das Fernsehen, dann hat man vielleicht schon so deutschlandweit irgendwie eine Idee bekommen. Und inzwischen leben wir aber wirklich in einer globalisierten Welt und wir kriegen auf der ganzen Welt Missstände mit und sind ja auch in diversen globalen Krisen, also auch in einer Klimakrise beispielsweise, die ja mitunter auch zu Recht Anlass zur Sorge gibt.
Natürlich. Und es gibt Kriege um uns rum und die Sorge, dass es irgendwie auch in Deutschland sein könnte, dass Menschen in den Krieg ziehen müssen. Das sind alles Gedanken, die plötzlich herrschen, die, als ich jung war, gar nicht so in unseren Köpfen waren. Ne?
Ja.
Ich will gar nicht so sehr auf diese politische Situation eingehen, wie viel Corona damit zu tun hat, wie viel unsere Situation gesellschaftlich jetzt damit zu tun hat. Ich würde wirklich gucken, wo können wir dem Einzelnen ein bisschen Hilfe an die Hand geben, um aus diesem Gedankenstrudel, aus diesen kreisenden Gedanken, aus dem Sorgenkarussell rauszukommen. Ich kann mal sagen, wie es bei mir damals gewesen ist. Also grundsätzlich ist es so, dass ich immer mal, das habe ich ja schon gerade gesagt, immer mal mir ganz toll helfen lassen konnte. Ja, es war vor ungefähr 20 Jahren, da war ich schon beim Fernsehen und hatte dann mein erstes Angebot, eine Unterhaltungsshow zu machen. Und das war für mich damals ganz toll, das war für den WDR eine Sendung. Und ich habe damals so eine innere Überzeugung gehabt, die finden mich jetzt alle toll und dann mache ich die Show und dann denken die, ja, na, so gut ist die ja doch nicht. Ah, so, das war so meine Überzeugung. Ja.
So Versagensangst.
So genau, ich dachte so, ich tue so, als wenn ich das total drauf habe. Mhm. Und da bin ich zum allerersten Mal zu einer Psychologin gegangen, eine sehr alte, erfahrene Psychologin in Berlin, die leider nicht mehr tätig ist, die wurde mir damals auch empfohlen und die hat 2 Stunden so ganz absurde Sachen mit mir gemacht. Die hat ein paar Sachen besprochen aus meinem Privatleben und dann hat die so in mir verankert, mit welchem Gefühl ich da rausgehe.
Ah ja, toll.
Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals aus der Praxis gegangen bin und dachte, ja, es war jetzt irgendwie ganz interessant, aber naja, was hat die jetzt gemacht? Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, ich gehe einfach raus ins Studio und mache das so, wie ich das einfach so mache. Und das war das Gefühl, was ich mitnehmen konnte. Ja? Und für meine Verhältnisse und für meinen Erfahrungsstand habe ich das wirklich gut und souverän gemacht. Ich war nicht wahnsinnig aufgeregt. Ich konnte das gut machen. Und das hat mir gezeigt, wie viel Zauber in psychologischer Unterstützung liegt.
Oh ja, ja, das hat einen großen Wert, das finde ich auch. Und ehrlich gesagt, ich nehme das selber ja auch in Anspruch. Ne? Also PsychotherapeutInnen in der Regel gehen auch selber zum Psychotherapeuten. Und für mich ist das ein unglaublich cooles Tool, in eine permanente Reflexion auch mit mir selber zu kommen und auch zu hinterfragen, naja, wie will ich mein Leben ausrichten? Was ist mir wichtig? Wo sind vielleicht meine Triggerpunkte? Was regt mich auf oder was erzeugt in mir Leid? Und sich damit auseinanderzusetzen, finde ich total wertvoll. Und ich finde das total schön, dass du da so offen drüber berichtest und eben auch benennen kannst, an welchen Stellen in deinem Leben du davon profitiert hast. Bei wie viel PsychologInnen oder PsychotherapeutInnen warst du denn so bereits?
Also auch auf die Gefahren, dass es crazy klingt. Ich würde sagen, du bist glaube ich der 4. Aber ich habe, wie gesagt, nie jetzt einen Therapeuten gehabt, wo ich regelmäßig hingehe. Ich hatte mal so einen Konflikt im Freundeskreis, mit dem ich nicht so gut selber klarkam. Da bin ich, glaube ich, 1-2 Mal zu jemand hingegangen und habe mich dann eigentlich nicht wirklich wohlgefühlt, weil ich so das Gefühl gehabt habe, die hat mir so vermittelt, wie soll ich sagen, die hat mir irgendwas Komisches vermittelt. das hat mir dann vielleicht irgendwie doch geholfen. Ich habe dann hinterher gedacht, ach, das kriegst du hin, ja. Und das habe ich auch hinbekommen. Ja. Genau, und dann gab es nochmal so eine Zeit, wo ich dachte, ich brauche Hilfe und das war okay. Aber dann die letzte Sitzung, nachdem ich also eine halbe, dreiviertel Stunde mein Herz ausgeschüttet hatte über meine Situation, hat sie dann gesagt, vielen Dank. Also ich mache jetzt nur noch Gruppentherapie übrigens und kann Ihnen in Zukunft da nicht mehr weiterhelfen, weil ich habe jetzt mich umgeändert. Nachdem ich aber alles erzählt hatte und dann habe ich noch zu ihr gesagt, aber können Sie mir vielleicht jetzt in der Situation, mit dem, was ich hier gerade erzählt habe, mir noch kurz irgendwie einen Rat geben? Und dann hat sie gesagt, ja, nee, eigentlich nicht. Also ich fasse es jetzt mal so ganz komisch zusammen. Das war so schräg, dass ich wirklich dachte, nee, also das möchte ich eigentlich gar nicht mehr. Aber so punktuell hat mir das geholfen.
Ich finde das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, weil du ja auch nochmal betont hast, dass es nicht mit jeder Person eine vergleichbar gute Erfahrung war. Und ich würde Menschen, die PsychotherapeutInnen begegnen, auch wirklich raten, kritisch zu sein und erstmal zu gucken, taugt das für mich? Kann ich damit irgendwas anfangen? Und wenn nicht, dann werbe ich aber auch dafür, das nicht zu generalisieren. Mhm. Also sozusagen, ich habe jetzt einmal eine schlechte Erfahrung mit einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten gemacht, also sind die alle schlecht. Das wäre so, als würde ich sagen, alle Friseure sind oder FriseurInnen sind doof, nachdem ich einmal einen schlechten Haarschnitt bekommen habe. Ja, also deshalb würde ich wirklich dann lieber nochmal einen neuen Anlauf nehmen und gucken, klappt es vielleicht mit einer anderen Person besser.
Und was ich noch, bevor wir jetzt mal so ins Praktische gehen, was ich auch noch ganz spannend finde, ich habe eine Freundin aus meiner Schulzeit, eine ganz liebe, innige Schulfreundin, mit der ich immer noch sporadisch, wohne nicht mehr in der gleichen Stadt wie ich, Kontakt habe. Und die hatte wirklich aus ihrer Familie ein schweres Paket, ja, was ihr auch ihre Beziehungen erschwert hat. Die konnte nicht sie selbst sein. Und dann ist sie an eine Therapeutin geraten, die, glaube ich, nicht das gemacht hat, was du gerade beschrieben hast. Sie hat sie immer erzählen lassen. Und die hat eigentlich gar nicht, so glaube ich, die freudsche Ansatz, ja. Also sie hat erzählt und erzählt und erzählt und war da zweimal die Woche, hat die damals ihre Ausbildung gemacht und war immer am Wochenende auch noch da. Sie hat wahnsinnig viel Zeit und das ging über 3 Jahre. Und ich habe wirklich gedacht, boah, also das muss ja ein Scharlatan sein, ja. Und nach 3 Jahren ist das Ding behoben.
Oh ja.
Also irre irgendwie, ja. Aber heutzutage, und das finde ich eben gut, ist ja oftmals der Ansatz ein anderer, dass man jetzt nicht wirklich in diese Psychoanalyse und das, was jahrelang sich vollzieht, sondern ganz viele Techniken wirken ja sehr schnell und sehr kurzfristig. Ist das so?
Ja, also es ist natürlich erstmal so, dass sich die Psychotherapie ungemein weiterentwickelt hat und auch immer noch weiterentwickelt. Also wir haben ganz, ganz viel Forschung in dem Bereich und lernen eigentlich auch von Jahr zu Jahr dazu, wie wir Menschen mit bestimmten Problemen weiterhelfen können. Und es gibt tatsächlich auch unterschiedliche Verfahren. Tatsächlich gibt es eben auch viele Anliegen, die relativ schnell lösbar sind. Da muss man nicht für jedes Thema irgendwie 100-mal zum Psychotherapeuten, sondern manchmal gibt es auch Themen, da kommt man wirklich in 5, 6 Sitzungen schon sehr viel weiter.
Und das finde ich einen sehr tröstlichen und einen sehr hoffnungsspendenden Ansatz, weil ich es eben auch so erlebt habe, dass mir einfach die Tatsache, dass ich es erzählen konnte, meine Sorge, die ich in dem Moment hatte und der Ansatz einer Lösung, eine andere Art, über genau diese Situation nachzudenken, hat mir so geholfen, dass ich im Prinzip, ich konnte wieder schlafen, ich konnte damit umgehen und hatte so das Gefühl, wenn es nochmal schlimm wird, dann kann ich ihn ja anrufen und dann mache ich halt nochmal eine Stunde. Und das kann ja wirklich vielen auch helfen, die denken, sie kommen mit der Situation nicht gut klar.
Ja, vielleicht da nochmal kurz. Du hast eingangs gesagt, du könntest es nicht machen. Mhm. Und da dachte ich, ich bin mir gar nicht so sicher. Also wenn du jetzt, natürlich, ne, müssten wir dich jetzt erstmal Psychologie studieren lassen und dann noch so eine Weiterbildung machen und so. Aber das ist so eine Annahme, die viele Menschen über PsychotherapeutInnen haben. Das muss so ganz schlimm sein, bestimmt Psychotherapeut zu sein, weil man den ganzen Tag mit so viel Leid konfrontiert ist. Und dann werden die Leute bestimmt nach einer Zeit verrückt und total depressiv und so. Das ist meiner Erfahrung nach nicht so. Würde mich vielleicht depressiv machen, wenn ich das Gefühl hätte, ich habe keine Lösungen anzubieten. Aber in der Regel kann man das so wunderbar miteinander erarbeiten und so tolle Sachen passieren da. Und das ist wirklich eine Freude, da zuzuschauen, wie die Leute am Anfang zu dir kamen und wie im Laufe so eines Prozesses auch wirklich eine Linderung von Leiden stattfindet und eine Zunahme von Lebensfreude.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn man diese Technik besitzt, dass man eben diese Lösungsansätze auf die Weise weitergeben kann, dass das wirklich was sehr Befriedigendes ist, was sehr Schönes ist. Bei mir ist es so, deswegen habe ich das gesagt. Also ich bin, glaube ich, ein sehr empathischer Mensch. Klingt erstmal super schön. Ist ja auch was Schönes. Ich bin sehr gerne ein empathischer Mensch. Aber es ist manchmal so, dass es mir praktisch das Herz zusammenzieht. Ja, wenn es jetzt einem meiner Kinder, einer Freundin, meinem Partner, einer Kollegin, wenn die mir was erzählt oder richtig leidet, dann leide ich damit. Ne? Und da versuche ich mich auch immer mehr zu wappnen, auch zum Beispiel als Mutter von Kindern, die jetzt ausgezogen sind. Du musst die ja machen lassen. Das war mal ein Thema, weil ich dieses Empty Nest, diese Traurigkeit, dass meine Kinder jetzt irgendwie aus dem Haus gehen und mein Leben sich verändern wird, das ist für manche leichter, für manche ist es schwerer. In meinem Umfeld sind doch viele, denen es nicht so leicht fällt und mir fiel es auch nicht so leicht. Ich habe aber gut damit gelernt, umzugehen, natürlich auch, weil ich einfach mich aktiv damit beschäftigt habe. Ich will mal ganz kurz erzählen, wie sich bei mir so ein bisschen dargestellt hat, als ich dachte, jetzt ist ein Punkt erreicht. Ich muss, glaube ich, was machen, damit ich nicht krank werde. Ja, und das ist, glaube ich, so ein Gefühl, wenn ich mit anderen Menschen spreche, was ganz viele haben. Oh ja, über Sorgen. Ja, Sorgen, mach mal was über Sorgen. Weil viele haben einfach ganz große Sorgen und können die manchmal gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich schöpfe jetzt in meinen Fragen so aus meinem Bekanntenkreis. Ja,
ja, super.
Bei mir äußerte es sich einmal so, dass ich nachts wach geworden bin. Ich hatte eigentlich morgens früh dann Sendung. Das heißt, ich hätte sowieso früh, sehr früh aufstehen müssen und bin aber so irgendwann um eins wach geworden und habe, ich nehme an, eine Art aufkommende Panikattacke gefühlt. Ja, und ich hatte vorher noch nie eine. Ich hatte danach auch keine mehr. Aber in dem Moment dachte ich, was passiert jetzt gerade mit meinem Körper? Ich hatte richtig das Gefühl, irgendwas ganz Schlimmes passiert. Und dann habe ich versucht zu atmen und habe es dann auch hinbekommen und habe dann auch den Job noch machen können und so weiter. Aber da bin ich zu dir gekommen und habe gesagt, so, ich muss das jetzt mal erzählen. Das liegt mir auf der Seele. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Als Beispiel, wenn man ein Kind schlägt einen Weg ein, wo man Sorge hat, dass das gut endet. Ja, kann ja unterschiedlich sein. Manche haben keine Freunde, manche sind vereinsamt oder manche konsumieren Drogen, was auch immer. Es kann viele Dinge passieren. Und in meinem Bekanntenkreis passieren auch viele Dinge. Ne? Dass man wirklich Angst um sein Kind hat. Wo setzt du an?
Ja, jetzt hast du ganz unterschiedliche Dinge benannt. Und das allererste, was ich machen würde, ist versuchen zu verstehen, was ist denn da los? Ne, weil Sorge um ein Kind, das kann was ganz, also das kann ich mir in 87.000 Variationen vorstellen, wie das jetzt genau aussieht. Das heißt, das erste, was ich mache, ist zu fragen und ganz viele Fragen dazu zu stellen. Ne, worum geht's da genau? Und alleine das hat auch schon einen therapeutischen Effekt. Denn was viele Menschen machen, wenn sie sorgenvoll sind, dann versuchen sie sich eigentlich abzulenken, irgendwie rauszugehen oder kreisen nur um das gleiche Thema. Und das Thema überhaupt mal ins Gespräch zu bringen, das alleine hat schon einen therapeutischen Effekt. Also wenn ich aufhöre, ein Thema nicht nur mit mir in meinem Kopf zu verhandeln, weil da komme ich irgendwann in der Regel nicht weiter. Und wenn ich das ausspreche, manchmal hilft es schon, es einfach aufzuschreiben. Mhm. Was ist denn überhaupt das Thema? Das hat einmal den Effekt, dass ich Ordnung in das Thema reinbekomme. Und dadurch, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und dem nicht ständig ausweiche und mich ablenke, findet auch eine sogenannte Habituation statt. Das muss ich erklären. Es ist in der Regel gar nicht möglich, dass wir so ohne Ende ängstlich sind oder in so einem angstvollen Gefühl sind, sondern unser Körper adaptiert irgendwann. Und wenn wir uns wirklich diesem Thema aussetzen und damit beschäftigen und da auch in eine Konfrontation mitgehen, dann wird alleine dadurch diese emotionale Last geringer. Du hast gerade, als du diese Situation beschrieben hast, dass du so nachts wach lagst und kannst du das nochmal gerade sagen? Ich glaube, du hattest so flache Atmung,
also
du hast das richtig körperlich
gemerkt. Genau, ich habe es körperlich gespürt. Ich nehme mal schwer an, dass das so eine aufkeimende Panikattacke war. Wirklich wie so Schweißausbrüche. Es war halt nicht so Magen-Darm, da kann man auch mal Schweißausbrüche haben oder so kalten Schweiß auf der Stirn, sondern es war wirklich so dieses Gefühl, okay, was passiert, war ganz was Schlimmes. Und dann habe ich mich erinnert, dass man irgendwie mit Atem viel erreichen kann, dann wirklich ganz tief ein- und ausgeatmet, ganz lange ausgeatmet und habe versucht, mich so zu beruhigen. Das ist mir auch einigermaßen gut gelungen.
Ja, ja, und das finde ich so wichtig, dass du das hier in diesem Zusammenhang beschreibst, denn das ist in der Regel auch das, worunter die meisten Menschen leiden. Es ist gar nicht der reine Gedanke, also der rein kognitive, das nur Gedachte, sondern was die Sorgen eigentlich so unangenehm macht, ist das Gefühl, was damit einhergeht. Mhm. Und ein Gefühl ist immer eine körperliche Reaktion. Und die hast du in diesem Moment sehr, sehr stark gespürt. Wäre auch naheliegend, dass das sozusagen eine Stressreaktion ist oder vielleicht in so eine Panikrichtung gegangen ist. Denn Angst und Sorgen machen immer sozusagen ein ganz spezifisches Muster, rufen die in unserem Körper auf. Das geht in der Regel im Gehirn los. In einem relativ alten Teil unseres Gehirns. Also unser Gehirn hat sich ja so über die Evolution immer weiterentwickelt. So der älteste Teil ist das Stammhirn. Aber dann schon direkt darüber liegt das limbische System. Mhm. Und in diesem limbischen System gibt es die Amygdala. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie die Alarmanlage unseres Körpers. Und immer dann, wenn die Amygdala merkt, hier ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte, kommt es zu einer Stressreaktion. Das heißt, in der Nebennierenrinde werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, Adrenalin, Cortisol, Noradrenalin. Und die wiederum aktivieren bestimmte Bereiche unseres Körpers. Also zum Beispiel unser Herz, das schlägt in der Regel schneller. Unsere Lungen, wir atmen schneller und flacher. Und in der Muskulatur wird Energie bereitgestellt. Also das heißt, es findet so eine Anspannung in der Muskulatur statt. Wir sind zudem total wach. Es kann eben auch zu Schweiß kommen, kann mitunter auch mal zu Schwindel kommen, weil eben so viel im Körper passiert. Also es ist richtig auch messbar. Das ist jetzt keine Einbildung. Mhm. Und das ist vielleicht an der Stelle ganz wichtig zu erklären, warum macht unser Körper das? Weil das ist ja so nervig, ne? Man liegt dann nachts im Bett und denkt, um Gottes Willen, jetzt geht's hier aber ab und was ist denn hier los? Und der Körper macht das eigentlich, um eine Reaktion zu zeigen, die menschheitsgeschichtlich total viel Sinn gemacht hat. Nämlich diese körperliche Aktivierung ist eigentlich dafür da, dass wir entweder in den Kampf gehen können, um uns zu verteidigen, wenn wir irgendeiner Gefahr ausgesetzt sind, oder dass wir abhauen können, ja, dass wir fliehen können. Oder vielleicht noch, dass wir so erstarren können. Das hast du vielleicht auch mal gesehen, wenn Menschen so dieses Erstarren auf einmal zeigen. Und das ist so eigentlich die Sinnhaftigkeit von dieser körperlichen Reaktion. Und auch dieses nachts nicht so gut schlafen können, auch das macht evolutionär Sinn. Mhm. Denn wenn du das tätest, also unsere Vorfahren, die dann gut geschlafen haben, die wurden vielleicht aufgefressen. Und die, die eher so wachsam und auf der Hut waren, die haben im Zweifelsfall überlebt. Das finde ich erstmal wichtig zu verstehen, dass diese Reaktion also im Grunde auch eine gute Reaktion ist, die eine hohe Sinnhaftigkeit hat.
Wenn man das dann so akzeptiert, dass das natürlich einfach so ist, dass dein Körper darauf reagiert, dann ist das Problem nur noch nicht gelöst. Ne? Und wenn ich jetzt mal einmal, ich würd so ein paar Beispiele, was viele vielleicht so als Sorgen erleben, mal so ein bisschen abarbeiten. Wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, dass man sich als Mutter oder als Vater über irgendetwas Sorgen macht, was dein Kind macht, du hast aber ab einem gewissen Teenageralter nicht mehr die Handhabe. Du kannst nicht mehr verhindern, dass der mit den und den Leuten rumhängt, dass die auf einer Party zu viel trinkt, was auch immer es ist. Und damit musst du irgendwie als Eltern klarkommen. Was rätst du da?
Ja, also auch hier wieder gar nicht so leicht und ganz pauschal zu beantworten. Erstmal stimme ich dir vollkommen zu, ab einem bestimmten Alter des Kindes bist du raus, ne? Also du bist raus in der Einflussnahmemöglichkeit. Und gerade die Pubertät ist ja eine Phase, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sich ein Kind mit sogar auch ganz bewusst gegen die Werte oder Ideen von Eltern stellt. Und auch das ist sinnvoll, ne? Um sozusagen nicht einfach immer das Gleiche weiterzumachen, sondern um sich selber zu entwickeln und selber ja ein eigenes Leben aufzubauen, eigene Werte, also nicht nur die Werte der Eltern nachleben. Das ist ja auch toll, dass wir uns von Generation zu Generation weiterentwickeln und Neues hinzulernen, uns mit anderen Themen auseinandersetzen, als unsere Eltern das so getan haben. Und ich glaube, sich das erstmal bewusst zu machen, dass das ganz normal ist, ist wichtig. Und im besten Fall gibt es aber dann auch eine Form von Beziehung zu dem Kind. Das ist dann fast schon zu spät, wenn man das erst in der Pubertät versucht aufzubauen. Also im Idealfall hat man schon eine Beziehung realisiert, in der das Kind weiß, ich werde ernst genommen, ich bin wichtig für meine Eltern, meine Grenzen werden respektiert, ich darf Autonomie erfahren, ich bekomme aber auch Solidarität von meinen Eltern, meine Grenzen werden gewahrt, nicht überschritten, ne? Niemand liest hier mein Tagebuch, es kommt also spätestens ab der Pubertät auch niemand mehr ins Badezimmer, wenn ich da jetzt gerade bin. Wenn ich das realisiert bekomme in der Beziehung zu meinem Kind, dann entsteht meist auch ein Vertrauen, wo dieses Loslassen viel einfacher ist. Aber das auch nur bis zu einem gewissen Grad, ne? Also ich kenne auch Beispiele, wo all diese Faktoren wunderbar realisiert sind und trotzdem macht das pubertierende Kind totalen Blödsinn und irgendeinen Scheiß. Mhm. Und da können wir uns nicht vor retten. Und wenn du mich jetzt fragst, was hilft denn da? Ich finde auf jeden Fall Austausch mit anderen Eltern oder auch überhaupt mal in Kontakt mit anderen Menschen zu diesem Thema gehen. Ich finde allein schon die Erfahrung, oh, ich stehe damit nicht alleine da. Andere Eltern haben das auch. Allein das ist schon total wichtig und hilfreich, weil ich dann auch nicht immer denke, oh, hier läuft irgendwas so total falsch und ich mache was total falsch. Und dann komme ich so in Selbstvorwürfe und so. Bringt ja niemanden weiter. Mhm. Also das heißt, wirklich mit FreundInnen sprechen, vielleicht auch mal, kann ja auch zu einer Erziehungsberatung gehen oder sich vielleicht auch, gibt auch tolle Bücher, die geschrieben wurden über, wie gehe ich mit meinem Kind in der Pubertät um. Ne? Also wirklich in eine Auseinandersetzung mit dem Thema gehen, finde ich total heilsam.
Du hast mir sogar mal ein Buch empfohlen, das werden wir mal schön in die Shownotes nehmen. Ich erinnere mich, dass du, weil ich das konkret gefragt hatte, wenn ich jetzt der Meinung bin, auch da, ich bleibe jetzt mal im Symbolhaften, das Kind raucht zu viel. Mhm. Ja, ich neige als Mutter definitiv dazu zu sagen, ach, rauchst du schon wieder? Und da hast du mir gesagt, lassen. Auf jeden Fall lassen. Warum?
Naja, also ich finde es jetzt erstmal grundsätzlich richtig, Kindern zu vermitteln, dass Rauchen jetzt nicht so super gesund ist. Ne? Oder ehrlich gesagt auch, also Rauchen oder Nikotin ist eine ziemlich gefährliche Droge. Und gerade über dieses Rauchen hat ja wirklich sehr, sehr viele negative Effekte. Das Blöde ist, ab so einem gewissen Alter, wenn ich meinem Kind sage, rauch nicht, dann kann es passieren. Und es gibt manchmal diese Dynamik, dass dann ein Kind versucht, dagegen zu argumentieren. Und dann haben wir die ungünstige Situation, dass das Elternteil gegen das Rauchen argumentiert und das Kind argumentiert für das Rauchen. Und damit würde es sich eigentlich in seiner eigenen Haltung nur verfestigen. Mhm. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Also insofern wäre da im Zweifelsfall auch besser erstmal interessiert zu fragen und das verstehen zu wollen. Ne? Ah, okay, interessant, du rauchst jetzt. Was ist denn das da bei dir? Wofür ist das gut? Warum machst du das? Ab einem gewissen Alter ist es eh nicht mehr beeinflussbar. Also es hilft nichts, wenn du sagst, rauch nicht. Also wo soll das hinführen?
Ja, ich bleib mal jetzt bei dem Beispiel, da kann ich ja zu stehen. Da ging es ums Rauchen. Mhm. Ich habe es einfach gar nicht mehr gemacht und festgestellt, dass das Kind weniger geraucht hat. Also den Effekt
ja.
gibt es schon so hart wie das ist, wenn du wirklich der Meinung bist, das ist ein Verhalten, das tut dir nicht gut. Aber je mehr du da in diese Richtung argumentierst, desto mehr passiert sowas wirklich wie so eine Gegenwehr. Mhm. Und gerade noch eins machen, obwohl man ein liebevolles, inniges Verhältnis hat, kann das passieren. Wenn man grundsätzlich, ich versuche ja auch hier immer ein klein bisschen zu beschreiben, wie ich mir dann mal helfe, ja. Also ja. eben nicht nur ja. damit, dass ich mir einen Rat hole, sondern wenn ich so das Gefühl habe, okay, mein Leben ist gerade wirklich anstrengend und es macht mir auch manches gar nicht mehr so richtig Spaß, weil alles zu viel ist. Und meine Seele irgendwo, oder ich so eine gewisse Traurigkeit habe oder so, ja. Dann mache ich so Kleinigkeiten, die mir manchmal helfen. Also zum Beispiel setze ich mich aufs Fahrrad und fahre ja ein Dorf weiter, wie man in Köln so schön sagt, ein Stückchen raus, setze mich aufs Fahrrad, richtig komm ins Auspowern. Ich jogge nicht gerne, deswegen mache ich das dann. Und dann geht's mir schon besser. Oder ich hüpfe in einen See oder hüpfe in einen Pool oder dusche mal kalt oder so. Diese Kleinigkeiten helfen mir wirklich manchmal, irgendwie aus meiner Schwere rauszukommen.
Ja.
Ich habe in der Corona-Zeit zum Beispiel diese ganze Serie Friends durchgeguckt, weil ich nichts Schweres, wenn nur einer schießen wollte, hat's mich schon belastet. Ja, also ich habe nur lustige Filme geguckt, ich habe nur lustiges, leichtes, die cheesigsten Liebesromane gelesen, weil ich dachte, meine Seele hält es sonst gar nicht aus. Also wirklich mich mit Menschen zu umgeben, die lieb sind, die mir zugetan sind, mit denen ich eine schöne Zeit habe und sowas alles hilft auf jeden Fall weiter. Gibt es noch so Techniken, wo du sagen würdest, das kann man einfach sich so ein bisschen einüben?
Ja, Also das, was du gerade genannt hast, geht tatsächlich auch nicht nur dir so, sondern das ist wirklich ein menschliches Phänomen. Und es gibt ganz unterschiedliche Strategien, um wirklich sehr gut mit Stress umzugehen. Du hast jetzt gerade Bewegung genannt, ne? Ich würde jetzt nicht nur, es geht nicht nur mit Fahrradfahren, sondern mit allen möglichen Themen. Und auch zum Beispiel mit Kräftigung der Muskulatur. Mhm. Also das ist fast einer der besten Wege, um Stress abzubauen, aber eben auch diese Ausdauerthemen. Und das ist im Grunde auch die natürliche Reaktion auf Stress. Ich hatte ja gerade menschheitsgeschichtlich schon irgendwie so einen Säbelzahntiger vor Augen gerufen, ne? Und wenn man dann davor abhaut, ja, ne, das ist ja genau die körperliche Bewegung. Oder auch in den Kampf geht, das ist auch eine körperliche Aktivierung. Und unsere Vorfahren, da müssen wir von ausgehen, mussten eigentlich jedes To-Do körperlich lösen. Also die konnten ja nicht wie wir heute den Kühlschrank aufmachen und da das Essen rausholen, sondern die mussten erstmal sammeln oder mitunter auch jagen gehen. Also diese körperliche Aktivierung, die würde ich jeder Person empfehlen, die zu mir kommt und sagt, ich habe total viel Stress oder ich fühle mich häufig gestresst oder ich habe Ängste, Sorgen. Also unbedingt schauen, gibt es da einen körperlichen Ausgleich. Dann hast du was weiteres total Wichtiges gesagt und das haben wir vorhin auch schon benannt, nämlich soziale Kontakte. Also das hilft ungemein, diese Themen nicht nur mit uns selber auszumachen, sondern mit Menschen in Kontakt zu gehen. Dann empfehle ich gerne etwas, was häufig vergessen wird, nämlich gesunde Ernährung. Ich glaube, da hast du auch neulich schon eine Podcast-Folge zu gemacht. Ja. Das verstehen wir inzwischen auch immer genauer, wie Hirn und Darm zusammenhängen. Und wenn wir unser Mikrobiom, also die Bakterienkulturen in unserem Darm gut füttern, führt das dazu, dass bestimmte entzündliche Prozesse nicht so schnell entstehen. Die kommen schnell, wenn wir viel hochverarbeitete Lebensmittel essen. Mit diesen Entzündungsprozessen gehen häufig Themen der mentalen Gesundheit einher. Und insbesondere eben auch sehen wir eine Häufung der Angstneigung. Also insofern würde ich sagen, gesunde Ernährung ist auf jeden Fall auch eine absolut gute Technik, um auch mental gesund zu sein. Was ich total gut finde, sind Achtsamkeitstechniken. Also kann man ja heutzutage fast gar nicht mehr sagen, weil das schon in jeder Apothekenrundschau und so immer wieder auftaucht. Und teilweise, also ich bin selber schon genervt von diesem Begriff. Aber wenn wir wirklich mal hinterfragen, was steht dahinter, dann ist das was total Überzeugendes, wenn es um das Thema Stress, Angst und Sorgen geht. Mhm. Denn was wir ganz häufig machen, ist, wenn sorgenvolle Gedanken kommen oder auch wenn diese körperliche Reaktion kommt, ne, dass irgendwie schnellerer Herzschlag, Schwitzen, was auch immer, dann gehen wir in so eine automatische Haltung, boah, ich will das nicht. Und wenn wir uns innerlich sagen, ich will das nicht, dann wird schon wieder diese Amygdala, diese kleine Alarmanlage in unserem Gehirn aktiv. Und dann kommen wir wirklich in einen Teufelskreis. Und die Kunst wäre eigentlich, in eine Akzeptanz mit der Situation zu gehen. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten, wie sinnvoll das ist. Also wirklich in eine mitfühlende Haltung mit sich selber zu gehen, zu spüren, aha, da ist gerade schnellerer Herzschlag, da ist gerade flache Atmung. Und dann innerlich zu sagen, okay, ich muss da gerade gar nichts mit tun, ich muss keinem Impuls nachgehen, ich muss das nicht sofort lösen, sondern ich gehe erstmal in das Spüren. Wirklich in das sinnliche Erleben dieses Gefühls. Und spannenderweise ist das bei den Emotionen so, dass wenn die wirklich gespürt werden, auch nachlassen. Also wenn ich rausgehe aus diesem Teufelskreis, wo ich immer sage, ich will das nicht, hin zu, es darf jetzt so sein, es darf mein Herz jetzt schnell schlagen, ich darf jetzt ängstlich sein, ich darf mir jetzt Sorgen machen, dann führt das dazu, dass dieses Gefühl nach und nach abbaut, weil es eben nicht immer wieder neu angestoßen wird. Mhm. Und Gefühle können gar nicht, wenn sie nicht immer wieder neu angestoßen werden, ewig lange dauern. Dafür sind die gar nicht gemacht. Emotionen haben eine Signalwirkung und sind eigentlich dafür da, also ich sage mal maximal eine Dreiviertelstunde, eher viel kürzer, uns ein Signal zu geben, dass gerade irgendwas nicht in Ordnung ist. Und wenn das Gefühl gespürt wird, dann ist es eigentlich auch schon wieder weg. Also insofern sind so Techniken von Meditation wirklich ganz, ganz toll.
Das würde ich gerne noch mal genau nachfragen, weil du gesagt hast, Achtsamkeit, das Wort ist so auch so ein Modewort. Ich weiß aber aus meinem allerengsten Umfeld, dass jemand mit Achtsamkeitsübungen wirklich auch sich selber ganz doll geholfen hat aus einer schwierigen Zeit. Mhm. Und ich habe gar nicht richtig rausgefunden, wie diese Achtsamkeitsübung funktioniert hat. Wie würdest du einem Einsteiger, der jetzt mit Meditation noch nicht so erfahren ist, empfehlen? Wie kann man das genau machen, was du gerade beschrieben hast?
Also man kann sich da natürlich Lehrer oder Lehrerin nehmen. Da gibt es inzwischen auch ganz niedrigschwellig super Angebote in jeder Volkshochschule oder man guckt einfach mal so in die Kleinanzeigen. Es gibt auch wirklich, wenn wir jetzt so beim Thema Sorgen und Stress sind, gibt es wirklich Programme, die genau dafür ausgelegt sind. Zum Beispiel die Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR wird es abgekürzt. Da gibt es wirklich auch zertifizierte LehrerInnen, die einem das beibringen können. Man kann da auch so Kurse machen, dann geht man 8 Wochen zu so einem Kurs und lernt wirklich Meditation. Man lernt auch bestimmte Körperübungen. Das finde ich sehr empfehlenswert. Wir haben aber inzwischen auch tolle Apps für das Thema. Ich habe selber mal eine mitberaten, das ist 7Mind. Es gibt aber ganz tolle andere, Headspace, Calm. Und ohne jetzt hier zu viel Werbung zu machen, da würde ich einfach mal ausprobieren und vielleicht das ein oder andere runterladen und gucken, was liegt mir, wo finde ich die Stimme gut, wo kann ich mit der Herangehensweise was anfangen und sich einfach mal so daran tasten an das Thema.
Und wenn man es einfach jetzt mal für jemanden, der jetzt gerade zuhört und sagt, ich probiere das jetzt mal so für mich aus, also wenn ich jetzt nur das versuche umzusetzen, was du gerade beschrieben hast, habe jetzt vielleicht gerade so ein bisschen innere Unruhe und komme gar nicht so richtig klar emotional, ich setze mich hin, was würdest du denn akut empfehlen?
Ja, ich würde erstmal empfehlen, in den Körper zu spüren. Also mal raus aus dem immer nur darüber nachdenken, rein in den Körper. Und spüren, wo sitzt das gerade? Weil jedes Gefühl ist körperlich. Und das hast du ja auch gerade benannt in dieser einen Nacht. Da hättest du vielleicht gespürt, irgendwie kriege ich nicht so gut Luft. Ich habe so das Gefühl, da ist irgendwie so eine Enge im Brustkorb oder so. Oder da ist eine Anspannung irgendwie. Manchmal merkt man das im Nacken. Oder manchmal ist da so eine Unruhe im Bauchraum. Oder manchmal spüre ich auch wirklich, wie so der Kreislauf richtig aktiviert ist. Und die erste Idee wäre, die Aufmerksamkeit dorthin zu führen und das wirklich zu spüren, was macht der Körper? Immer verbunden mit dieser Haltung, das darf jetzt da sein. Ich muss damit jetzt nichts machen. Also eine Atemübung wäre zum Beispiel streng genommen eigentlich keine Achtsamkeitsübung, weil in der Achtsamkeit geht es wirklich darum, mal nichts zu machen. Also wirklich einfach nur mit diesem Gefühl zu sein. Diesen Modus haben wir vollkommen verloren in unserer Gesellschaft. Wir machen ja immer etwas um zu. Also keiner macht irgendwas nur für nix eigentlich. Es gibt die Sprache schon fast gar nicht mehr her. Also um zurückzukommen zu dieser Übung, ich würde wirklich empfehlen, dahin zu spüren. Man kann mitunter auch noch die Hände dazu nehmen. Das kann manchmal helfen, weil wir unsere Hände immer sehr genau spüren. Und wenn wir jetzt so einen schnellen Herzschlag haben, vielleicht mal die Hand aufs Herz legen. Oder wenn irgendwie so was in der Magengegend ist, vielleicht die andere Hand dann noch auf den Magen legen und wirklich vielleicht mit geschlossenen Augen da hineinspüren. Spüren, was der Körper macht und immer wieder in diese Akzeptanz gehen. Es werden wahrscheinlich Gedanken kommen von, das soll jetzt nicht so sein, ich will das nicht. Und diese Gedanken da sein lassen, aber immer wieder ganz bewusst sagen, ich lasse das jetzt zu, das darf jetzt da sein, es ist jetzt in Ordnung. Und die Beobachtung, die fast immer eintritt, ist, dass das allein dadurch, dass ich hineinspüre und es da sein lasse, nur diese beiden Komponenten, dass ich dadurch die innere Aufregung, Anspannung, was auch immer da ist, mildert und wir uns deutlich erleichtert fühlen.
Irre. Ohne dass wir jetzt alle Sorgen abklappern können, aber viele Menschen haben ja auch finanzielle Sorgen, Zukunftsängste, kommen einfach mit ihrem Leben nicht klar, sind vielleicht mit den Aufgaben alleinerziehend überfordert und haben wirklich praktische Probleme. Wenn so jemand zu dir kommt, was ist dein Rat? Als Therapeut und nicht als Finanzberater.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also als Therapeut bin ich gar nicht so schnell dabei, wirklich Ratschläge zu geben. Wir sagen, PsychotherapeutInnen sagen gerne, Ratschläge sind auch Schläge. Im besten Fall möchte ich ja, dass meine KlientInnen etwas für sich entwickeln, aus sich selbst heraus oder selber sozusagen was verstehen. Denn erst, wenn ich es wirklich verstanden habe, kann ich auch in eine Umsetzung gehen und wirklich etwas verändern. Aber im Zweifelsfall, glaube ich, ist es hilfreich, in eine Auseinandersetzung zu gehen. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil da müssen wir auch aufpassen, dass wir jetzt nicht nur dem Individuum die Verantwortung geben. Ich glaube, wir haben da auch als Gesellschaft eine ganz große Verantwortung, bestimmten Menschen weiterzuhelfen, aber tatsächlich zu mir kommt in der Regel dann das Individuum und ich würde immer erstmal zu einer Beschäftigung mit diesem Thema, dafür werben zumindest. Also bleib bei dem Thema, guck dir das an und jetzt im Rahmen von finanziellen Sorgen gibt es ja wirklich tolle also auch kostenfreie Beratungsangebote und da würde ich im Zweifelsfall auch schauen, dass sowas ganz pragmatisch mit einbezogen wird, also dass die Person das nicht nur mit sich alleine ausmachen muss, sondern wirklich vielleicht auch eine konkrete Idee bekommt, wie kann ich da jetzt meine finanzielle Situation aufstellen? Und dann ist wieder einer dieser Effekte, alleine die Beschäftigung mit dem Thema führt dazu, dass ich das Thema in mir auch beruhigen kann. Und ich würde aber tatsächlich auch ganz, ganz viele weitere Techniken einführen, von denen wir wissen, dass sie Resilienz fördern. Also wir haben jetzt schon über Meditation gesprochen, wir haben über Ernährung gesprochen, über Bewegung, über soziale Kontakte. Es gibt noch viel mehr. Also du hast ja auch gerade gesagt mit dem Fahrrad, du gehst ja raus. Mhm. Ne? Also das ist auch intuitiv ganz sinnvoll. Tageslicht abzubekommen ist wunderbar. Vitamin D-Produktion ist prima. Aber auch Naturerfahrung. Mhm. Also auch das ist häufig total unterschätzt, wenn wir die ganze Zeit nur uns in so urbanen Kontexten bewegen, wie gut es tut. Ich habe jetzt gerade hier den Luxus. Ne? Ich gucke hier in deinen wunderschönen Garten und gucke aufs Grün. Und allein das hat ja schon eine beruhigende Wirkung. Die meisten von uns begreifen das ganz intuitiv. Das heißt, eigentlich ist es bei mir immer eine Mischung aus Konfrontation, also sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen und sehr pragmatisch schauen, was sind Schritte in eine Richtung Lösung? Und auf der anderen Seite auch, was kann ich tun, um meine psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken? Und das sind dann eben all diese Strategien, die wir jetzt gerade schon aufgezählt haben.
Und dieses einfache Spazierengehen, am allerbesten natürlich irgendwo, wo es grün ist, da habe ich gerade letztens nochmal gehört, dass die Tatsache, dass das Auge so viele Dinge hat, was es so gucken kann, das was weiter weg, was näher dran und so, das macht auch mit unserem Gehirn was, was uns gut tut. Also dieses abends nochmal einen kleinen Spaziergang machen, was ich wahnsinnig schön finde. Ja. Als Kind findet man es sowas von boring und denkt, haben die Erwachsenen immer mit spazieren gehen. Wobei seit Corona gehen auch Teenager gerne, also zumindest mein Umfeld, die gehen alle gerne spazieren.
Ja,
das hat sich geändert.
Das ist tatsächlich so. Also das Ganze, was viele von uns machen, ist ja irgendwie auf den Bildschirm schauen über weite Teile des Tages. Und das ist gar nicht so gesund für uns. Also immer mal wieder auch, dass das Auge unterschiedliche Distanzen wahrnimmt, sich auch im Raum bewegt, das ist tatsächlich schon total heilsam. Mit der Naturerfahrung werden ganz unterschiedliche Dinge auch verbunden. Es wird sogar auch diskutiert, ob bestimmte Pflanzen auch über die Luft bestimmte Stoffe übertragen, die wieder für unser Immunsystem und damit auch unsere psychische Gesundheit heilsam sind. Und da wird auch gerade noch viel zu geforscht. Wir wissen also noch gar nicht so hundertprozentig, warum ist das eigentlich so heilsam, aber wir wissen, dass es heilsam ist.
Dieses Wort Resilienz ist ja auch so ein Modewort, schreibt aber eigentlich ein Gefühl, was ich auch für mich als unheimlich wertvoll empfinde, wenn ich es so spüre. Das Gefühl, egal was passiert, ich werde damit umgehen können. Das erarbeite ich mir manchmal, ja. Also dieses Gefühl, ich versuche es auch meinen Kindern zu vermitteln. Es gibt ein Problem, das kann mal was Kleines sein, was einfach nur traurig macht oder irgendwie irritiert. Es kann was Großes sein, aber ich werde damit umgehen können. Und dieses Gefühl, daran kann man auch arbeiten, indem man das tut, was du gerade beschrieben hast.
Ja, also ich will das nochmal ein bisschen auseinanderhalten, weil Resilienz ist nicht zwingend das Gefühl, egal was passiert, ich werde damit umgehen können, sondern Resilienz meint erstmal ganz allgemein sowas wie eine Widerstandsfähigkeit. Also wir sehen, dass manche Menschen widerstandsfähiger sind als andere. Und diese Resilienz können wir trainieren. Und dazu gehört als ein Teil das, was du gerade genannt hast, nämlich so eine innere Haltung, ich werde damit schon irgendwie umgehen können. Das finde ich ist eigentlich ganz gut formuliert. Das heißt nämlich nicht, ich werde sofort kein Problem damit haben. Mhm. Das fände ich wäre auch ein Anspruch, der ist überhaupt nicht leistbar. Sich sozusagen da auf einen Prozess einzulassen. Weil was wir ganz häufig machen, gerade wenn wir so eine Sorge haben, wir bleiben innerlich so im Worst-Case-Szenario stecken. Also, ich weiß nicht, nehme jetzt mal was wirklich Schlimmes. Mein Kind hat einen Verkehrsunfall und kommt mit einer ganz starken Einschränkung da raus, weil verliert ein Bein oder so. Das wäre ja für ein Elternteil wirklich grausam. Und allein schon die Vorstellung, das sticht einem ja als Elternteil fast ins Herz. Und dann kann es dazu kommen, dass wir uns nur noch so um dieses Thema kreisen. Oh Gott, was ist jetzt? Aber realistischerweise ist es ja so, ja, es ist ganz schlimm. Und dann finden wir einen Umgang damit. Wir setzen uns damit auseinander, wie geht man im wahrsten Sinne durchs Leben mit einem Bein? Was sind Hilfsmittel? Was sind Anlaufstellen, die wir konsultieren können? Was sind vielleicht medizinische Maßnahmen? Und in der Regel findet dann so ein Prozess statt, dass auch Menschen mit nur einem Bein wieder total glücklich in ihrem Leben sind. Und das gilt eigentlich für das Allermeiste in unserem Leben und auch die ganz schlimmen Tragödien unseres Lebens. Also auch Todesfälle nahe Angehöriger. Das ist in der Regel nicht so, dass wir immer darüber traurig sind und leiden, sondern dass es erstmal eine Phase von Trauer und Leid gibt und die in der Intensität und auch in der Frequenz, also wie häufig begegnet mir das in meinem Leben und wie stark erlebe ich das in meinem Leben, eigentlich deutlich nachlässt mit der Zeit. Und das, finde ich, ist wirklich eine wichtige und auch hoffnungsstimmende Perspektive. Wir sind anpassungsfähig, ne? Und wir müssen nicht sofort eine Lösung finden, aber mit der Zeit können wir uns da so Schritt für Schritt ranarbeiten.
Was ganz verrückt ist, im Frühstücksfernsehen ist mir über die vielen, vielen Jahre, die ich da bin, immer mal wieder genau sowas begegnet. Also ich erinnere mich an eine junge Frau, die ihren Arm verloren hat bei einem Motorradunfall. Ihr Freund war auch noch schuld. Und sie hat es gezeigt, wie sie jetzt damit umgeht, hat zum künstlichen Arm. Und sie hat gesagt, sie ist heute ein glücklicherer Mensch als vorher. Erstmal auf dem Papier nicht zu verstehen. Sie musste ihrem Freund verzeihen. Sie musste jetzt mit ihrem neuen Leben klarkommen. Aber sie hat irgendwas in ihrem Leben hat sich verändert, dass sie von sich sagt, ich bin heutzutage ein glücklicherer Mensch, weil ich mit kleineren Dingen zufrieden bin. Und das ist mir mindestens 3-4 Mal passiert bei Menschen, die wirklich schwere körperliche Einschränkungen haben, die gesagt haben, danach, seitdem gehe ich viel leichter durchs Leben. Das habe ich mal gedacht, das muss man sich als auch mit beiden Armen einfach mal verinnerlichen. Ja, dass man sagt, egal was ist, ich werde damit umgehen können, ich werde meinen Weg daraus finden und ich habe trotzdem das Recht und ich habe auch die Möglichkeit, ein glückliches Leben zu führen.
Ja, das ist ganz schön, dass du das gerade nochmal erwähnt hast und das spiegelt auch meine Erfahrung wider, dass gerade angesichts von so existenziellen Themen, also wirklich schwere gesundheitliche, körperliche Aspekte oder da, wo es wirklich auch um Leben und Tod geht, kommt vieles nochmal in eine andere Relation. Und Themen, die sonst uns, wo wir uns einen totalen Kopf drüber gemacht haben, ne, weiß ich nicht, wie wir aussehen oder ob wir genug Geld auf dem Konto haben oder so. Auf einmal, also ich will das jetzt gar nicht, ne, das hat auch eine Rolle und so. Und natürlich müssen wir uns auch damit beschäftigen, aber angesichts dieser Themen rückt es einfach in eine andere Relation. Und das kann wirklich heilsam sein.
Und ich möchte trotzdem auch einmal sagen, es heißt natürlich nicht, dass jeder, der sehr darunter leidet, dass Dinge passiert sind und er eben nicht oder sie eben nicht gut damit klarkommt, ne, dass das falsch ist. Also nicht jeder hat dieses Glück vielleicht, dass er diese Resilienz, diese Widerstandskraft hat und seinen Weg findet oder vielleicht noch nicht gefunden hat. Aber so diese Aussicht, dass es den Weg gibt, ist ja vielleicht das, was schon mal Hoffnung spenden kann.
Ja, und die Wahrheit liegt wahrscheinlich auch irgendwo dazwischen. Ne? Und es wird auch immer wieder Tage geben, wo man nicht so stark ist und wo man vielleicht sich nochmal dran erinnert. Also das werden die meisten von uns, die zum Beispiel mal einen nahen Angehörigen verloren haben, auch kennen in so einem Prozess, dass man am Anfang todtraurig ist und dann kommen aber vielleicht auch Erinnerungen, dass das vielleicht doch schön war und was man aus diesem Kontakt mit dieser Person gezogen hat. Und das darf auch sich verändern.
Und weil wir jetzt am Anfang noch die gesellschaftlichen Sorgen, die wir alle haben, das Klima, unsere Spaltung und so angesprochen haben, ist auch ein Gedanke, den ich nochmal loswerden möchte. Die Menschheit hat irgendwie immer geschafft, aus solchen schwierigen Zeiten wieder sich rauszukämpfen. Ja? Und ich habe eine ganz große Hoffnung, dass wir aus dieser schweren Zeit, die uns alle unheimlich belastet, dass wir als Gesellschaft, als Menschheit da wieder gut rausgehen und dann irgendwann zurückblicken und die nachfolgenden Generationen werden sagen, ja gut, die Lösung haben wir uns erarbeitet und jetzt gibt's wieder gute Zeiten.
Ja, ich will mich da mal von deiner Hoffnung anstecken lassen. Bei manchen Themen denke ich auch, ja, es kann auch einfach in die Hose gehen. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Aber wenn wir das jetzt mal auf einer universellen Ebene sehen, also da mache ich mir wenig Sorgen. Ne? Also selbst wenn hier dieser Planet nicht mehr bewohnbar sein wird, das Universum wird schon irgendwie weiter seinen Weg machen. Also mindestens das.
Zumindest werden wir es nicht verhindern können und wir können doch einfach mal dran glauben, dass es gut wird.
Ja.
Daniel, super, super schön, dass wir so gesprochen haben. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für alles, was du weitergegeben hast an uns.
Das war eine große Freude. Vielen, vielen Dank.
So, wieder eine Folge, wo ich doch viel von mir nach außen gekehrt habe, ein bisschen was rausgelassen habe. Aber warum auch nicht? Das ist so ein bisschen meine Devise. Im Privaten genauso wie hier. Warum nicht über das auch ein bisschen deutlicher reden, was vielleicht wirklich manchmal gar nicht so leicht ist. Schön, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ihr findet auf jeden Fall in den Shownotes in dieser Folge ganz viel von dem, was Daniel Wagner angesprochen hat. Schaut doch mal rein. Vielleicht hilft euch das ja wirklich weiter, wenn es euch auch so geht, dass ihr manchmal das Gefühl habt, das Leben ist einfach belastend oder einfach nur anstrengend. Das würde mich sehr, sehr doll freuen. Abonniert meinen Podcast, liked die Folge sehr, sehr gerne. Ich habe eine große Freude daran gehabt, das zu besprechen und ich werde ganz sicher ihn nochmal einladen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr toll ist und hilfreich ist, wenn man mit jemandem so Erfahrenen sprechen kann und ein paar Sachen vielleicht für sich umsetzen kann. Und ein tröstlicher Gedanke vielleicht noch zum Schluss, weil wir viel über Sorgen gesprochen haben und es gibt eine statistische Erhebung, die besagt, dass ungefähr 80% der Sorgen, die wir uns machen, niemals eintreten. Das ist doch auch gut. Das können wir auf ganz vieles beziehen und damit entlasse ich euch heute. Bis nächste Woche.